Das Wölferadio wird präsentiert von Glöckl. Ist dich glücklich.
9:8 gegen den VSG Altlinicke und das noch nach Elfmeterschießen. Das war wirklich ein Spiel, das, glaube ich, bei vielen von uns irgendwie zu Schweißausbrüchen und Herzrasen und sonst was geführt hat. Denn über lange Strecken hinweg stand ja gar nicht wirklich hundertprozentig ein Favorit fest. Das war ein wirkliches Hin und Her. Mal hatten die Altliniker die Oberhand, mal unsere Wölfe. Und zum Schluss stand es am Ende der Verlängerung dann 3:3 unentschieden und es musste ins Elfmeterschießen gehen. Über alles das und welche Rückschlüsse man nun aus der ersten DFB-Pokalrunde ziehen könnte, werden wir jetzt hier sprechen im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Christian Ohrens. So klingt der VfL.
Zielinski, der lässt sich ein wenig Zeit. Ibrahimi nur 2-3 Schritte Anlauf. Komm, Kuba, hol noch einen raus. Jetzt hast du den, ja? Ja, Kuba Zielinski hat das Ding! Er hält das Ding! Wieder unten rechts in der Ecke. Köpft er das Ding raus. Und jetzt muss es noch ein VfLer machen. Und muss Kilian das Ding Fischer reinbringen. Kilian Fischer wird sich das Leder jetzt schnappen und kann uns jetzt in die nächste Runde, in die zweite Runde des DFB-Pokals schießen. Kuba Zielinski holt das zweite Ding raus auf der rechten Seite. Flach geschossen. Und er kriegt das Ding unter Kontrolle. Jetzt ist es Kilian Fischer mit dem entscheidenden, vielleicht entscheidenden Elfmeter zum 9:8. Komm, Kili, mach es. Es ist ein Trainingsspiel. Hau ihn rein. Er macht ihn rein. Kilian Fischer macht das Ding rein. Der VfL Wolfsburg geht hier mit 9:8 aus dem Elfmeterschießen gegen die VSG Altlinicke.
Sowas nennt man wohl den erleichterten Aufschrei, oder? Nach einem gewonnenen Elfmeterschießen im DFB-Pokal. Und ich glaube, ich spreche da wahrscheinlich für die meisten von uns, wenn ich sage, dass einem da wirklich ein Stein vom Herzen gefallen ist oder ein Riesenbrocken. Und viele werden da mit Erleichterung vom Platz gegangen sein oder am Ende ausgeschaltet haben oder wie auch immer. Natürlich könnte man jetzt das Spiel rauf und runter diskutieren. Da gibt es auch einiges, worüber man sprechen könnte beziehungsweise auch müsste, gerade auch in Anbetracht dessen, wie unser weiteres Programm hier aussieht. Und da wage ich jetzt mal einen Versuch. Und zwar mit jemandem, der auch am Montag live vor Ort war, nämlich mit Holger Balli-Ballwanz. Schön, dass du da bist.
Ja, grüßt euch, liebe Hörer. Hallo Christian.
Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich sehr optimistisch an das Spiel rangegangen. Auch wenn die bisherige Saisonleistung, sag ich mal, durchwachsen bis gut gewesen war. Aber ich habe mir gedacht, hey, wir haben einen neuen Trainer. Das muss sich alles erstmal ein bisschen eingrooven. Wir haben viel neues Personal an Bord auf dem Spielfeld. Und am Ende des Spiels bin ich sowohl irgendwie mit Kopfschütteln raus, als auch mit vielen, vielen Fragezeichen, was die nächsten vor uns liegenden Aufgaben in der Saison so anbelangt. Wie erging es dir denn?
Ja, also mir war das eigentlich von vornherein klar, dass das eine richtig schwere Aufgabe wird dort. Vor allem, weil ich tatsächlich am Montagmorgen mir noch die Presseschau durchgelesen habe hier und als ich dann erfahren habe, dass tatsächlich auch ein Regionalligist unter Profibedingungen trainiert, war mir das klar. So ein Erstrundenmatch ist halt immer gegen den Underdog eine Riesenaufgabe und deswegen gibt es ja auch in dem Wettbewerb immer so viele Überraschungen. Und ich bin natürlich froh, natürlich, dass wir die Runde weitergekommen sind, wie auch immer das dann passiert ist. Aber mir war vorher klar, dass das eine super schwere Aufgabe wird. Und wie gesagt, ich bin froh unterm Strich, dass man halt eine Runde weiter ist.
Du hast ja selber mal auf dem Spielfeld gestanden, hast da vielleicht auch einen etwas anderen Blick drauf. Was hat denn diese Aufgabe so schwer gemacht? Ich meine, okay, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und es sind ja auch andere schon gegen den Underdog rausgeflogen, hat man ja an den vorhergehenden Begegnungen sehr deutlich und sehr eindrucksvoll sehen können. Aber das kann es ja nicht allein so als Begründung gewesen sein. Woran hat es denn gehapert bei uns?
Ja, manchmal ist es tatsächlich so, wenn du natürlich als Profispieler mit einer Mannschaft dann irgendwo hinfährst, die in Anführungsstrichen dann zwei Etagen tiefer spielt, Gehst du vielleicht nicht mit der hundertprozentigen Konsequenz in dieses Spiel? Und wenn du nach ein paar Minuten merkst, oh, der Gegner, der ist ja ganz schön stark hier, der ist auch läuferisch stark, der ist kämpferisch stark, der ist in Zweikämpfen stark, dann fällt es dir unwahrscheinlich schwer, diesen Schalter wieder umzulegen, um dich wieder auf die 100% zu begeben. Und das ist die Gefahr beim Pokal. Und da gehe ich mal von aus, dass auch unsere Mannschaft dann auch ein bisschen überrascht war, vor allen Dingen in den ersten Minuten, was da wirklich an diesem Tag auf sie zukommt.
Ja, auf jeden Fall. Für mich war aber vor allem auch das erste Gegentor, was ja verdammt früh fiel, so ein bisschen so ein Auslöser oder man könnte auch sagen stilprägend für das, was uns dann in den nächsten, ja, gerundet 120 Minuten dann erwarten sollte.
Ja, das war, ich habe jetzt auch das Tor tatsächlich nicht live im Stadion sehen können, weil ich gerade da irgendwie außerhalb unterwegs war. Ich habe es mir dann heute tatsächlich in dem Behind the Scenes angeguckt. Ja, war eine gute Hereingabe von innen und wenn im Zentrum dann nicht konsequent gedeckt wird, dann hält einer mal den Fuß hin und auf einmal liegst du dann halt oder läufst dann der Musik hinterher. Und was die Aufgabe dann natürlich umso schwerer macht. Aber das ist, wie gesagt, wenn der Gegner dann tatsächlich sich selber sagt, wahrscheinlich auch, wir werden sie in den ersten 10 Minuten mal richtig überraschen. Und du bist dann nicht hundertprozentig dabei mit deiner Konzentration, dann passieren solche Dinge und du läufst einen Rückstand hinterher.
Du hast ja bestimmt selber auch schon DFB-Pokal gespielt. Geht man da ab und an als Spieler auch mal so mit, ich will sagen, mit einer Einstellung ran, ja, der ist ja eh unter uns, und unterschätzt man das vielleicht auch manchmal so ein bisschen, sodass halt dieser Überrumpelungseffekt überhaupt passieren kann?
Ja, definitiv hast du das. Also ich persönlich erinnere mich immer mit Schrecken an so ein Pokalspiel in Stendal Mitte der 90er, wo wir tatsächlich uns irgendwie glücklicherweise ein Wiederholungsspiel retten konnten, weil es da abends dann auf einmal zu dunkel wurde und Stendal kein Flutlicht hatte. Und wir tatsächlich auch das Wiederholungsspiel nicht gewinnen konnten und da im Elfmeterschießen ausscheiden. Und die waren dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nur eine Klasse tiefer. Aber da weiß man als Spieler eigentlich immer, was auf einen zukommt. Aber trotzdem denkst du immer im Hinterkopf steckt, ja, okay, ey, die spielen eine oder zwei Klassen tiefer. Aber mittlerweile muss man sagen, hin wirklich bis zur Regionalliga. Trainieren so viele Mannschaften mittlerweile auf einem hohen Niveau, mit vielen Trainingseinheiten und wie gesagt, Altglienicke sogar unter Profibedingungen, 6 bis 8 Mal Training die Woche, habe ich dann irgendwann gelesen, dass sowas dann unterm Strich natürlich auch rauskommt.
Definitiv, aber um es natürlich auch positiv zu sehen, wir haben es geschafft, uns immer wieder an die Wasseroberfläche zurückzukämpfen, kurzzeitig auch mal die Führung zu übernehmen, dann wieder ja ein bisschen in den Hinterhalt geraten. Dann gab es den glücklichen Ausgleich, dass wir dann noch ins Elfmeterschießen gehen konnten. Und das Elfmeterschießen war ja auch eine Wackelpartie par excellence. Also, das war wirklich ein Wechselbad der Gefühle, dieses Spiel. Also so extrem und so krass habe ich das zumindest jetzt aus VfL-Sicht schon lange nicht mehr so erlebt.
Nee, definitiv. Vom Prinzip her warst du natürlich, in diesem Spiel warst du eigentlich schon 4 Mal ausgeschieden. Ja? Muss man so deutlich sagen. Wir haben uns, ja, die Mannschaft hat sich während der 90 Minuten oder auch der 120 Minuten aus dem Spiel selber relativ wenig Torchancen auch erarbeiten können. Altlinieke hat das hervorragend gemacht in der Defensive. Hat natürlich auch immer dementsprechend den Spielstand gehabt für sich. So dass das für unsere Jungs da immer schwerer wurde, sich durchzuspielen oder durchzukombinieren. Und steht unterm Strich natürlich auch, dass unsere Mannschaft am Montagabend nicht die Verfassung oder die Form hatte, um da mal im Spaziergang im Hertha Amateurstadion da gegen Altklinike eine Runde weiterzukommen. Dass es unterm Strich noch funktioniert hat. Das zeigt, glaube ich, die neue Qualität vielleicht dieser Mannschaft hier, weil sie, glaube ich, eine hohe Moral hat und sich von Rückschlägen, die ja dann bei diesem Spiel 3 Mal passiert sind, wenn du 3 Mal in Rückstand gerätst und dreimal den Ausgleich wieder schaffst, dann ja halt auch sichtbar wird, was vielleicht in dieser Mannschaft steckt. Und das Spielerische wird hoffentlich dann auch in den nächsten Wochen dazukommen, wenn sich dann hoffentlich ab nächster Woche ja der endgültige Kader dann natürlich auch abzeichnet. Und ich glaube auch, dass der Trainer mittlerweile dann auch auch weiß, dass er 8, 9 Positionen gesetzt hat bei Zweitligaspielen.
Das definitiv, und das haben ja auch andere Fans wohlwollend hervorgehoben. Wenn wir in den vergangenen 1, 2 Saisons ein Problem in Anführungszeichen hatten, dann war es, dass wir oftmals es nicht geschafft haben, auch wirklich als Team aufzutreten, als geschlossene Mannschaft. Und das war dieses Mal sowohl bei den ersten beiden Spielen in der laufenden Saison als auch jetzt bei der DFB-Pokalrunde ganz anders. Und das macht mir persönlich schon wirklich Mut, auf die bevorstehenden Aufgaben zu blicken.
Ja, das ist ja der Punkt, den ich angesprochen habe. Und dass du dann, sag ich mal, diese Rückschläge, wo du dir eigentlich 2 Bälle ja fast selber ins Tor haust, hättest du gleich auch herschenken können, dass du nach solchen Situationen nochmal den Turnaround schaffst und versuchst nochmal ins Spiel zu kommen, indem du den Ausgleich wieder schaffst. Das ist im Moment das, was wir 2 Jahre lang oder 3 Jahre lang vermisst haben. Und das ist zumindest der Punkt, den, glaube ich, auch der Trainer mittlerweile schon in dieser Mannschaft geweckt hat, nämlich bis zur allerletzten Sekunde halt alles zu versuchen. Und das ist zumindest das Positive, was man auch aus dem Spiel am Montag mitnehmen kann. Allerdings ist natürlich auch Fakt, dass wir nicht nur mit Glück irgendwann Spiele gewinnen können, sondern auch irgendwann Qualität zeigen müssen und den Gegner natürlich auch anders bespielen müssen.
Eben, denn gerade auch das Spiel gegen Hannover 96 war für mich persönlich auch mehr so Kategorie Glücksspiel. Ja, hätte es den Elfmeter nicht gegeben, dann wären wir aus der Partie zwar auch nicht als Verlierer rausgegangen, sondern mit einem Punkt, mit dem man durchaus in dieser Situation hätte glücklich sein müssen, natürlich. Ist natürlich jetzt anders passiert, zum Glück. Aber das zeigt ja auch, dass uns Teamgeist alleine noch nicht so wirklich weiterbringen. Da sind definitiv noch ein paar mehr Stellschrauben zu drehen und zu stellen. Und du hast es ja gerade auch angesprochen, das jetzt bald endende Transferfenster. Würdest du denn sagen, es gibt auch nach den Erfahrungen von Montag auf irgendeine Position noch Bedarf? Oder sind wir eigentlich so gut aufgestellt und müssen einfach nur die Position entsprechend mit unserem Personal einfach gut besetzen?
Naja, ich glaube, was auffällig war am Montag halt, dass dann kurzfristig 2 Spieler wie Glatzel und unser schottischer Freund vorne im Endeffekt ausfallen, dann hast du vorne im Sturmzentrum natürlich jetzt wenig Alternativen noch. Chiyogai hat sich da im Endeffekt gegen 2 körperlich robuste Alt-Dinica-Spieler komplett aufgerieben auf der 9er-Position. War eigentlich fast überhaupt nicht im Spiel. Und ich glaube, da ist noch so ein Punkt, wo man vielleicht jetzt nochmal überlegen muss, wen kann man da überhaupt noch auf die Position bringen? Oder muss man vielleicht tatsächlich noch nach dem Abgang von Jenan tatsächlich da noch einen Sturmtank irgendwo aus dem Hut zaubern, was aber, glaube ich, in der jetzigen Situation noch schwer genug wird?
Definitiv. Es fällt in Fankreisen dann natürlich auch mal wieder der Name Mohamed Amoura. Wäre das für dich ein Kandidat? Sollte er bei uns bleiben, den man vielleicht noch mal dort einsetzen könnte?
Ja, also da muss natürlich auch der Trainer, ich kann natürlich auch nicht jedes Training beobachten, aber der Trainer sieht jedes Training. Und wenn der Spieler selbst sich vielleicht auch für Aussagen oder für Dinge, die er hier in den letzten Monaten gemacht hat, vielleicht auch vor der Truppe möglicherweise entschuldigt hat oder auch ein Gespräch mit dem Trainer hatte, wo er seinen Willen gezeigt hat, tatsächlich hier irgendwas noch zu reißen, da muss man über alles nachdenken, glaube ich. Aber wie gesagt, da kenne ich die Internas nicht so gut, da bin ich nicht so gut im Thema, dass ich jetzt sage, der muss jetzt bleiben oder der muss jetzt weg. wie gesagt, da werden wir jetzt im Laufe der Woche, glaube ich, mehr wissen. Und von der Qualität her ist das, glaube ich, keine Frage, dass so ein Spieler vorne, der alles auseinanderwirbeln kann oder durcheinanderwirbeln kann, sicherlich auch so ein Spiel gut tun kann.
Ja, der Saisonstart verlief, sag ich mal, was jetzt Verletzungen angeht, jetzt nicht wirklich rosig. Du hast ja Bobby Glatzel schon angesprochen und Fraser Hornby und allen voran natürlich auch Timon Wellenreuther, ja, unsere eigentliche Nummer 1, die wir ja auch noch nicht jetzt in der Saison im Tor erleben durften. Da waren wir so ein bisschen mit Pech gesegnet und ja, hoffentlich geht das ab nächstem Spiel spätestens dann auch wieder für einen, mindestens einen von den dreien dann weiter, weil ich glaube, die können uns definitiv nach vorne bringen und sind eigentlich gerade nach dem, was wir in den letzten zweieinhalb Wochen erleben durften, eigentlich ja unverzichtbar.
Ja, ich glaube, das sind auch so drei Typen, die sehr gut in so ein Mannschaftsgefüge passen und die das ja auch in den letzten Wochen irgendwie schon unter Beweis gestellt haben, zumindest was man auch pressemäßig verfolgt, dass, sag ich mal, die auf einer Wellenlänge, sag ich mal, mit so einem Hauke Wahl, mit Elvis Rekpichai, im Endeffekt so ein Gerüst für eine Mannschaft darstellen, und das wäre natürlich wichtig, wenn die schnell wieder auf den Platz kommen und dementsprechend als Verstärkung dienen können.
Am Samstag um 13 Uhr spielen wir auswärts gegen den KSC und da werden wir auch gleich nochmal ein Gespräch hören, welches ich mit einem Fan- bzw. Blindenreporter aus Karlsruhe geführt habe. Und da hat er, um schon mal ein wenig zu spoilern, auch durchblicken lassen, dass Karlsruhe vor allem eine Mannschaft ist, die nach vorne hin sehr stark ist, vor allem auch sehr schnell ist, auch im Wechselspiel und so weiter und so fort. Und da bin ich dann wirklich mal sehr gespannt, wie unsere Wölfe darauf reagieren werden und was sie aus so einer spielischen Situation dann herausholen können für uns.
Ja, bin ich definitiv auch gespannt drauf. Ich weiß, dass Karlsruhe Wildparkstadion und jetzt natürlich auch mit dem neu ausgebauten Stadion, dass die Trauben da sehr hoch hängen und wir da auf jeden Fall erstmal alles gegensetzen müssen, was diese Kampfbereitschaft, diese Laufbereitschaft betrifft, um dem Gegner da Paroli bieten zu können. Karlsruhe ist jetzt nicht die Riesenheimstärke-Mannschaft, aber hat doch, glaube ich, einen Großteil ihrer Punkte immer zu Hause geholt, sodass unsere Mannschaft da sich auf einiges einstellen werden muss.
Auch wenn wir das Spiel gegen den KSC nicht für uns entscheiden können, was ich natürlich nicht hoffe, ich will jetzt hier nicht unken, aber ich würde mir vorab schon wünschen, dass wir, egal wie es ausgeht, ob nur mit einem Unentschieden oder mit einem verlorenen Spiel, da etwas besonnener an die ganze Sache rangehen. In der Vergangenheit neigten wir irgendwie so ein bisschen dazu, immer gleich so sofort den Krisenstab auszurufen, wenn, sag ich mal, 2, 3, 4 Spiele nicht so liefen, wie wir es uns alle erhofft haben. Und da hoffe ich sowohl natürlich auf Vereinsseite als auch bei uns Fans, dass wir da ein bisschen gelassener an die Sache rangehen, gerade nach dem Umbruch, den wir jetzt gerade hinter uns gebracht haben.
Also ich war erstmal froh in den beiden Ligaspielen, dass wir beide Spiele zu Null gestalten können. Warum und wie und warum das so gekommen ist, lassen wir jetzt mal außen vor. War sicherlich auch, wie gesagt, ein bisschen Glück dabei, vor allem in Hannover. Dass man dann ausgerechnet im Pokal gegen Regionalligisten 3 Gegentore kriegt, wobei ich sage, 2 haben wir uns davon ja auch vom Prinzip her selber reingehauen und nicht der Gegner überragend oder perfekt die rausgespielt. Aber worauf man sich halt einstellen muss, ist, ich glaube schon, dass es viele Mannschaften in der zweiten Liga dann auch gibt, die uns sozusagen den Ball überlassen, weil sie merken, okay, die haben Probleme, wenn wir gegen kompakte Deckungen spielen und versuchen dann schnell zu kontern. Das wird ein Rezept sein, was viele Mannschaften haben, und darauf wird unsere Truppe sich einstellen müssen und die Momente nutzen auch, wenn vorne vielleicht mal ein bisschen mehr Platz ist, dann auch schneller nach vorne zu spielen.
Was ist dein Tipp gegen Karlsruhe?
Ich glaube, dass wir knapp 2-1 gewinnen werden.
Also diesmal nicht ganz ohne Gegentor.
Ja, wie gesagt, Karlsruhe ist auch immer zu Hause, gerade bei Standardsituationen und mit ihrem schnellen Umschaltspiel immer für ein Tor gut. Ich glaube, dass wir nicht ohne Gegentor rüberkommen und ich glaube aber auch, dass uns sich Situationen ergeben werden, wo wir dann halt auch mal mit einer anderen Spielweise vielleicht mal zügiger vor das gegnerische Tor kommen und uns die ein oder andere Torschance mehr erarbeiten könnten. Und wenn man davon dann ein oder zwei nutzt, in dem Fall, mit meinem Tipp sage ich, zwei nutzen wir von mehreren Möglichkeiten, aber ich glaube schon, dass wir das Spiel knapp gewinnen werden.
Alles klar. Ich bin gespannt, wir alle sind gespannt, wie es ausgehen wird und drücken natürlich alle Daumen. Bei mir heute zu Gast war Holger Ballwanz. Vielen lieben Dank wieder mal.
Ja, ich habe zu danken und ja, alles Gute fürs Wochenende.
Wölfe Radio. Kombinationsspiel.
Im Kombinationsspiel geht es dieses Mal gen Süden. Und zwar spielen wir am nächsten Wochenende gegen den Karlsruher SC. Und wenn man sich mal die Statistiken anschaut, zumindest aus der Zeit, als Wolfsburg noch öfters mal gegen den KSC gespielt hat, dann war die Bilanz sehr durchwachsen. Die letzte Begegnung zum Beispiel fand am 7. März 2009 statt. Da konnten wir ein knappes 1:0 noch herausschlagen und die Partie für uns gewinnen. Allerdings sahen die davorliegenden Partien nicht immer so rosig aus, aber man soll ja nicht sich auf alten Sachen ausruhen. Ich hätte jetzt fast gesagt auf alten Lorbeeren, aber das gilt ja in dem Fall noch nicht mal für uns, zumindest wenn man der Statistik so glaubt, sondern einfach nach vorne schauen, denn in der Zeit ist natürlich auch beim Gegner viel passiert und einer, der sich da gut mit auskennt, ist Karlsruher Blindenreporter Florian Parusel. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir schauen ja am Anfang immer, du bist ja zum ersten Mal jetzt hier mit an Bord, wie seid ihr denn so durch die große Sommerpause gekommen und wie seid ihr vor allem in die noch junge Saison gestartet?
Ja, fangen wir vielleicht mal mit der kleineren Baustelle an, die noch junge Saison, denn so viele Spiele haben wir ja noch nicht auf dem Buckel. Wir sind gut in die Saison gekommen mit einem Heimspielsieg 2:1 gegen Arminia Bielefeld. Da war zwar noch nicht alles ganz rosarot, aber es hat zumindest für den ersten Dreier zu Hause gereicht und so ein Auftaktsieg, das brauche ich keinem erzählen, das ist natürlich Gold wert. Dann haben wir uns direkt im zweiten Spiel, im Grunde schon das Highlight hatte uns hier der Spielplan beschert, nämlich das Südwestderby gegen Kaiserslautern. Da haben wir tatsächlich mit einer sehr jungen Mannschaft auf dem Betzenberg uns wacker geschlagen und da musste auch erstmal so ein bisschen diese Atmosphäre da aushalten. Können wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Auf jeden Fall mit dem 0:0 Unentschieden konnten wir da sehr gut leben. Und on top sind wir im DFB-Pokal noch eine Runde weitergekommen gegen Preußen Münster. Auch das kein ganz einfaches Gastspiel im Münsterland. Aber auch da ja, ging das gegen Ende, trotz eines 1:0 Rückstandes, ging das am Ende gut. Und am Ende zählt natürlich lediglich das Weiterkommen. Aber wem sage ich das?
Ich habe ja schon drauf gewartet, dass irgendwas in der Richtung jetzt kommen wird. Ist ja, aber auch nach dem gestrigen Spiel, holla die Waldfee, also was für ein ekelhafter Fußballkrimi. Also es gibt ja Leute, die freuen sich ja förmlich aufs Elfmeterschießen. Die hoffen ja quasi, dass die reguläre Spielzeit unentschieden endet und dass man das dann auch irgendwie durch die Verlängerung schafft, dass es ja ein Elfmeterschießen gibt. Ich weiß nicht. Also es ist natürlich eine richtig spannende Geschichte, keine Frage. Aber irgendwie sitzt du da schweißgebadet und hoffst einfach nur, dass es gut wird. Ja, es wurde dann auf den letzten Drücker dann noch gut gestern Abend. Aber irgendwie denkt man sich dann auch, oh Mensch, das hättet ihr auch einfacher haben können. Aber ich glaube, du sagtest ja gerade selber, wem sage ich das? Das ging euch ja nicht anders. Ihr musstet zwar nicht durch das Elfmeterschießen, wart aber gerade am Anfang in Rücklage geraten. Münster ging in Führung, aber trotzdem konntet ihr das Spiel am Ende doch für euch entscheiden.
Ja, absolut. Und das ist so ein bisschen jetzt, ihr seid ja so ein bisschen auch neugierig, was euch jetzt erwartet am Wochenende in Karlsruhe. Das ist tatsächlich jetzt so eine kleine Errungenschaft, würde ich mal so behaupten, im Vergleich zu den Jahren zuvor. Also man lobt sich jetzt rund um unseren KSC für eine gewisse Resilienz, die sie sich angeeignet haben unter dem neuen Trainer Maximilian Senft, kam vor der Saison. Also wir haben einen richtig großen Umbruch zu verzeichnen gehabt, jetzt in der Sommerpause, einen recht, ja, zumindest in gröberen Kreisen unbekannter Trainer aus Österreich, der zu uns gestoßen ist nach der langen Ära Christian Eichner. Das hat auch für einige Wellen gesorgt, auch in Fankreisen war da nicht jeder mit einverstanden, dass die Ära Eichner dann geendet hat. Aber man muss festhalten, der neue Mann hat auf jeden Fall für ordentlichen Durchzug im Wildpark gesorgt. Die ersten Auftritte, auch ein Testspiel vor der Saison gegen Inter Mailand, haben da wirklich den ein oder anderen Kritiker schon verstummen lassen, zumindest für den Moment, denn das ist ganz ansehnlich und eben ein Charakterzug dieses neuen KSCs ist diese Widerstandsfähigkeit, also einfach wirklich auch mal durch so ein Stahlbad zu gehen, wie auf dem Betzenberg gleich am zweiten Spieltag mit einer enorm jungen Mannschaft. Wir haben zwar immer noch so eine Achse an arrivierten, erfahrenen Spielern, allen voran natürlich unser Mr. KSC, Marvin Wanicek, aber auch Marcel Franke, der Abwehrchef, der hat schon einiges gesehen und natürlich auch Außenverteidiger Sebastian Jung. Das sind alles namhafte Profis, die so ein bisschen jetzt so als Leitwölfe dieser rund erneuerten KSC-Mannschaft agieren. Und das, was man da bisher gesehen hat, das lässt wirklich hoffen, dass das eine gute Saison wird. Wir spielen deutlich aggressiver gegen den Ball, deutlich aktiver, was so das Gegenpressing angeht, als unter Christian Eichner. Das ist so ein Mantra des neuen Trainers. Also schnelle Balleroberungen, sehr, sehr intensives Spiel. Nach vorne war das mitunter noch, ja, mit Luft nach oben, aber das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude, dem KSC zuzuschauen, weil einfach mit einer unglaublichen Leidenschaft agiert wird. Und ich gehe mal fest davon aus, dass das am Wochenende dann gegen euch ganz ähnlich auf dem Rasen zu sehen sein wird.
Also hast du schon das Gefühl, dass die Spielidee des neuen Trainers auch bei allen in der Mannschaft angekommen ist?
Ja, absolut. Also da war man sich auch so ein bisschen skeptisch, inwiefern das jetzt dann auch so schnell fruchten kann und ob dann da auch wirklich jeder mitzieht. Wir haben wirklich sehr viele neue dazu bekommen, aber auch eben die Arrivierten. Da war man sich nicht ganz sicher, wie findet man oder wie findet sich das, wie lange dauert dieser Prozess, aber Stand jetzt muss man wirklich festhalten, dass da, das wird auch immer wieder aus Mannschaftskreisen, ist das zu hören, eine Einheit entstanden ist, wieder jeder committet sich mit der Spielidee, jeder fightet für den anderen, und es gibt ein wirklich ganz, ganz gutes, gewinnbringendes Miteinander aktuell aus den erfahrenen Spielern und eben den Neulingen, die vornehmlich auch aus der dritten Liga gekommen sind, also unsere Neuzugänge. Es ist ja auch so ein bisschen Paradigmenwechsel oder neue Clubstrategie, dass man eben entwicklungsfähige junge Spieler aus den unterklassigen Ligen holt, die dann bei uns den nächsten Schritt machen und im besten Fall natürlich dann auch die Vereinskasse irgendwann mal etwas klingeln lassen. Das ist zumindest das Ziel des Vereins, dass man Transfererlöse generiert und das eben mit Spielern, die aus den unteren Ligen noch recht günstig zumindest für uns als KSC zu haben sind.
Wer macht das eigentlich nicht aktuell? Also egal ob in der zweiten oder ersten Liga, da gibt es ja wirklich einige Mannschaften, die genau so arbeiten. Ich glaube, das ist einfach auch im Moment zur gängigen Praxis geworden. Bietet sich ja auch an, fördern, fordern und dann verkaufen. Und ja, was würdest du denn sagen, zeichnet euch aus? Du sagtest ja gerade, ihr seid stark am Ball. Wo würdest du noch sagen, das ist mein KSC oder das macht euch oder eure Spielweise aus?
Also aktuell würde ich wirklich sagen, so dieses enorme Fokus vorwärts verteidigen. Also es ist schon sehr, sehr auffallend, sobald der Ball verloren geht, kann sich der Gegenspieler gewiss sein, dass da gleich zwei, wenn nicht sogar drei, so richtig wie so ein Rudel sofort versuchen, wieder den Ball zurückzuerobern. Also sehr intensiv, sehr aggressiv gegen den Ball. Und mit Ball, klar, da haben wir natürlich mit Marvin Wanicek nach wie vor einen der feinsten Füße der zweiten Liga. Auch vorne hat sich ein bisschen was getan. Mit Moritz Pruszynski haben wir jetzt endlich auch wieder so einen richtigen Stoßstürmer, der auch mal als Wandspieler agieren kann. Also auch da sind wir, wie ich finde, etwas variabler geworden, auch wenn jetzt so im letzten Drittel dann noch nicht alles gepasst hat in den ersten Spielen. Aber rundum, auch die Bank ist deutlich besser besetzt als im letzten Jahr. Also es lässt auf jeden Fall auf eine richtig gute Saison schließen, diese ersten Eindrücke.
Wo würdest du denn sagen, hey, da muss der VfL auf jeden Fall am kommenden Wochenende auf jeden Fall aufpassen? Das ist so eure stärkste Seite.
Also da würde ich eher so das Gesamtpaket. Also ich meine, ihr werdet das in jedem Spiel haben. Gegen euch wollen alle gewinnen und alle werden nochmal eine Schippe drauflegen. Das ist einfach jetzt der Nimbus, den ihr mit in die Liga bringt. Und dann glaube ich, ja, werdet ihr euch schon schwer tun gegen das Gesamtpaket Wildparkstadion, KSC-Fans und eben diese junge, hungrige Mannschaft, die auch sehr gallig auftreten kann, dem Gegner da wirklich keinen Zentimeter Platz lässt, immer wieder nach vorne schiebt und auch wirklich bis zur letzten Minute diese Intensität, die der Trainer fordert, versucht hochzuhalten. Und das haben sie bisher auch immer geschafft, eben weil wir auch jetzt in der Lage sind, dann recht früh zu wechseln, wenn dann doch mal bei dem einen oder anderen die Körner ausgehen. Also ich glaube, im Gesamtpaket ist der KSC aktuell ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner und vor allem zu Hause mit der Wucht, die dann doch auch in Karlsruhe entstehen kann mit dem Publikum, glaube ich ganz fest, dass da so ein bisschen unsere Heimstärke auch euch zu schaffen machen lässt.
Neuer Trainer, neue Spielidee und jetzt kommt die gemeine Fangfrage natürlich. Was würdest du sagen, ist denn aktuell noch eine Baustelle? Da könnten wir noch gut, sag ich mal, angreifen. Das funktioniert noch nicht ganz so richtig.
Naja, mit einer neuen Mannschaft sind es ja dann doch auch hin und wieder so Abstimmungsprobleme. Also dieses alles, was ich jetzt als Vorteile aufgezählt habe, kann man natürlich auch irgendwie dann als Nachteile sehen. Also das sehr hohe Verteidigen birgt natürlich auch Gefahren, wenn dann mal der Innenverteidiger bis zur Mittellinie vorrückt, um einen Ball abzufangen. Wenn dann diese Kette überspielt wird, dann stehen wir hinten natürlich blank, haben zwar noch einen richtig guten Keeper, wie ich finde, hinten drin mit Bernhard, aber eine Mannschaft wie ihr, die natürlich einfach auch spielerisch das Vermögen hat, dann da so eine vorwärtsverteidigende Mannschaft auszuspielen, die kommt mit Sicherheit dann auch zu ihren Chancen. Also das ist so ein bisschen vielleicht mitunter so ein Spiel mit dem Feuer. Die Mannschaft hat sich das aber auf die Fahnen geschrieben, so zu spielen, mit allen Konsequenzen. Und ja, das eröffnet Chancen, birgt natürlich auch Risiken. Wollen wir mal gucken, wo die Reise dann am Wochenende hingeht.
Was würdest du denn tippen, wo die Reise hingeht?
Ja, das ist natürlich immer schwierig, durch die Fanbrille da irgendwie einen objektiven Tipp zu platzieren. Aber ich würde jetzt tatsächlich auf einen 2:1 Heimsieg für unseren KSC gehen.
Ich glaube, der häufigste Tipp, egal ob hier im Podcast oder generell bei Tippspielen, bei denen man mitmacht, ich glaube 2:1, damit machst du nichts verkehrt. Wir werden es sehen am kommenden Wochenende. Wir sind dann schlauer und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich aufs Spiel, wie auf jedes andere Spiel natürlich auch. Bei mir zu Gast war Flo Parusel, Blindenreporter beim KSC. Vielen Dank. Das war's wieder für diese Woche. Das war das Wölfe-Radio, euer VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es eben Podcasts gibt oder im Wolfsblog unter wolfs-blog.de. Denkt daran, die Saison ist ja noch recht frisch. Darum hier nochmal der Reminder. Mit Wölfe-Radio Arena Live sind wir am Samstag nicht um 15.15 Uhr, sondern bereits schon um 12.45 Uhr für euch am Start und on air. Denn das Spiel gegen den KSC wird ja um 13 Uhr angepfiffen. Für euch am Mikrofon werden dann Jan Schildwächter und Volker Rechin sein. Leider nicht live aus Karlsruhe, dafür aber dann aus der Fanwelt. Wir hören uns dann in 3 Wochen wieder. Nächste Woche sind die Kollegen dann am Start hier im Wölfe-Radio. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich aus Hamburg wieder Christian Ohrens.
Die Brücke, kommt mein Tempel in Sicht. Ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Sein.